Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich für dich mit Armand. Er ist CEO von ESG Plus, einem Provider für Nachhaltigkeitsanalysen. E steht dabei für Environment, S für Social und G für Governance, also die Unternehmensführung oder Regierung. Anhand dieser Überpunkte bewerten Armand und sein Team Konzerne und Staaten. Diese Auswertungen können dann zum Beispiel von Investmentfonds genutzt werden, um ein nachhaltiges Portfolio zu erstellen. Wie genau man sowas anstellt und was ESG Plus dabei besonders macht, erfährst du nach dem Intro. Hi Amon.
Hallo Mike, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal selber vor, wer bist du?
Ja, gerne. Mike, also mein Name ist Armand. Ich bin der Gründer von ESG Plus und wir haben auch eine Plattform, die CleanVest heißt. Und was wir machen ist, wir bieten Transparenz sozusagen in Investmentportfolien. Was das bedeutet ist, wir haben Geschäftskunden, also zum Beispiel Pensionsfonds oder Kapitalanlagegesellschaften. Die kaufen dann unsere ESG-Daten, unsere Nachhaltigkeitsdaten und Analysen. Und gleichzeitig haben wir eine Plattform für jedermann, jede Frau, wo man seine Werte mit seinem Geld sozusagen abgleichen kann.
Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Nachhaltigkeit bedeutet für mich, nicht sozusagen die absolute Wahrheit zu kennen, weil es ist sowieso für jeden irgendwie anders. Und für mich persönlich bedeutet das, ich versuche möglichst, die negativen Wirkungen zu minimieren, so gut es mir gelingt, auch im Alltag, und die positiven zu verstärken, wissend, dass man sozusagen hier Mut zur Lücke braucht, weil wir halt auch nur Menschen sind.
Jetzt bist du CEO und leitest gleichzeitig noch ein gemeinnütziges Projekt. Das klingt nach einer ganzen Menge. Machst du gerade den ganzen Tag?
Ja, also ich meistens von Termin zu Termin und von neuer Aufgabenstellung und Herausforderung zur nächsten, aber also typische Geschäftsführungsthemen. Ich bemühe mich aber auch ab und zu, mich rauszunehmen aus den Prozessen und mal sozusagen strategisch zu überlegen, wie kann ich die nächsten Produktschritte gehen, die nächsten Innovationsschritte, wie können wir sozusagen die nächsten Jahre gut über die Bühne bringen und uns immer wieder neu erfinden. Aber sonst ist natürlich der Alltag geprägt von ganz, ganz vielen natürlich Themen innerhalb des Teams, Projektentwicklungsthemen, Produktentwicklungsthemen. Auch mal schauen, wie die KPIs sind und wie unsere Wirkung ist, all diese Dinge. Ja.
Was motiviert dich?
Meine größte Motivation ist mit Sicherheit, dass wir versuchen, einen etwas strengeren Ansatz in den Markt zu bringen. Also das ist sozusagen unser wenn man so möchte, USP und gleichzeitig auch das, was es so schwierig macht, ja, im Markt zu realisieren. Wir versuchen hier tatsächlich, wenn man in der Analogie der Lebensmittelbranche vielleicht denkt, sowas wie das Bio, irgendwann einmal Bio-Zertifikat vielleicht zu werden, auch wenn es jetzt vielleicht kein Zertifikat wird, aber das ist der Anspruch, also Bio Fair Trade, also für Umwelt und Soziales sozusagen, und nicht mit dem Strom mitzuschwimmen, wenn du verstehst, was ich meine, also so im Sinne von, wir haben inhaltlich sehr hohe Ansprüche an unsere Modelle und wir zeichnen gern ein möglichst reales Bild der Nachhaltigkeit in Portfolien. Das ist nicht immer ein Bild, das unseren Kunden gefällt. Aber die sich darauf einlassen, finde ich, und das motiviert mich, gehen dann schon so den extra Schritt noch in Sachen Nachhaltigkeit. Und das ist sozusagen on the long run einfach gewinnbringender und auch wirkungsvoller aus meiner Sicht.
Ja, dann lass uns doch im ersten Part mal über dein Unternehmen ESG Plus reden. Erzähl mal, was ist das?
Ja, ESG Plus wurde gegründet 2015 als Spin-off des damaligen Sustainable Finance Teams des WWF Österreich, also der Naturschutzorganisation. Da war ich 10 Jahre lang und durfte ein tolles Team aufbauen. Am Schluss waren wir 7 Personen. Haben diverse Projekte an der Schnittstelle Umwelt und Finanzwirtschaft, beziehungsweise eigentlich Nachhaltigkeit, ESG und Finanzwirtschaft umsetzen. Auf der Produktebene, auch im Kerngeschäft, wirklich spannende Dinge. Und irgendwann 2015 kam eben dieser Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Projekte werden immer größer, das Modell wird immer komplexer, wir brauchen sozusagen einen Drittpartner, der uns da unterstützt. Da war dann relativ rasch für mich eigentlich klar, dass ich ganz gern sozusagen dieser Drittpartner wäre, und deswegen bin ich in Gespräche gegangen mit dem WWF und habe das vorgeschlagen, und es wurde recht rasch, natürlich am Anfang ist es immer ein wenig ein Schock, aber es wurde recht rasch eigentlich positiv gesehen und auch unterstützt. Und dann haben wir diesen unabhängigen Spin-off geschafft, eben 2015. Wir haben es über ein Jahr vorbereitet. Ein Teil des Teams ist mit mir mitgegangen und ein Teil ist geblieben. WWF ist heute einer unserer Kunden und Unterstützer und auch bei CleanVest eine der unterstützenden Organisationen. Ja, und unser Anspruch war damals, genauso wie zu der Zeit beim WWF immer, wir wollen Transparenz schaffen, wir wollen sozusagen hier ein strenges Modell oder strenge Kriterien in den Markt bringen und hier als ersten Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit sozusagen. Viele der Themen, die heute von der EU-Taxonomie, Gott sei Dank, wie selbstverständlich diskutiert werden und kommen werden, haben wir damals schon sozusagen, weil es damals halt auch innovativ war, so traurig das jetzt auch sein mag, weil es ja teilweise echt Mindestkriterien sind, ja, hatten wir damals schon in der Diskussion unseres Modells und haben wir integriert. Das heißt, wir sind da sehr happy, dass das jetzt mit der Power der Regulatorik kommt. Ja.
Okay, was ihr macht, ist ja Unternehmen analysieren und dann ESG-Daten darüber zu erstellen. Kannst du mal genau erklären, wie das funktioniert, damit man sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen kann?
Genau, also die Kerninnovation, mit der wir uns auch selbstständig gemacht haben, war tatsächlich ein ESG-Modell, das in einem Multi-Stakeholder-Prozess über 2 Jahre in Grundzügen entstanden ist, wo wir wirklich 40 Organisationen an Bord gebeten haben, soziale NGOs, wissenschaftliche Einrichtungen, privatwirtschaftliche Institutionen, Gebietskörperschaft, alle waren dabei, ja. Und daraus ist eine Studie entstanden und die war die Basis für die Modellentwicklung dieses ESG-Modells. Das Modell hat dann natürlich noch 2, 3 Jahre gebraucht, bis es sozusagen fertig war, und es misst die Nachhaltigkeit der wesentlichen Aspekte von eben Unternehmen, von Staaten und auch von der Asset-Klasse Pfandbriefe, also sozusagen, wenn man so möchte, Mortgage-backed oder staatlich gestützte Instrumente, also Pfandbriefe, wo wir uns sowohl den Deckungsstock als auch sozusagen den Emittenten ansehen. Aber das ist jetzt zu technisch. Ich will nur sagen, wir messen im Wesentlichen Staaten und Unternehmen und auch ein paar speziellere Finanzinstrumente damit. Und der Anspruch war immer Mut zur Lücke, wie ich eingangs auch erwähnt habe. Also nicht jetzt die 150 Kriterien für jeden Titel, für jedes Unternehmen zu haben und zu messen, sondern die wesentlichen 20, 30, ja, zum Beispiel. Wesentlich im Sinne von, was ist Kerngeschäftsrelevant? Ein Beispiel, das ich immer gern bringe, ist Papierverbrauch in einer Bank. Mag wichtig sein, ja, fürs Office-Management, aber fürs Kerngeschäft ist es viel relevanter, was für ESG-Policies sie im Kreditgeschäft und bei der Kreditvergabe und bei den Investments haben. Das schauen wir uns an, den Papierverbrauch, würden wir uns vielleicht bei einer Zellstoffproduzierenden, wo das der Hauptrohstoff ist, ansehen. Ja, also nur als Beispiel. Wir haben zwar über 300 Indikatoren insgesamt, ja, in den diversen Modellen, die zum Einsatz kommen, aber immer in einer bestimmten Selection sozusagen, die immer aufs Kerngeschäft reflektiert.
Und das Ergebnis kann ich dann sehen, ob ein Unternehmen oder ein Staat gemessen an euren Indikatoren nachhaltig ist oder nicht, beziehungsweise wie nachhaltig der ist, richtig?
Genau. Auf einer Skala von 0 bis 100 mit einer Übersetzung. Also das sind ja sehr viele Ebenen in diesem Modell, aber wir übersetzen es am Schluss einfach in so eine Farbskala auch, wo wir sagen, unter 40 ist rot, zwischen 40 und 60 ist sozusagen orange und gelb und über 60, was sehr schwer zu erreichen ist, beginnt es dann sozusagen grün zu werden. Genau. Also grün im Anführungszeichen. Natürlich nicht perfekt, ja, weil 100 erreicht auch keiner, ja, genauso wenig wie 0, aber zumindest bis jetzt nicht. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir natürlich in unserem Modell beispielsweise, wenn wir Unternehmen bewerten, 3 Ebenen haben. Wir schauen uns mal an, aus welchem Sektor oder aus welchen Sektoren kommt dieses Unternehmen und welche positiven und negativen Impacts gibt es da in Bezug auf Umwelt und Soziales. Dann sehen wir uns sozusagen die Geschäftsberichterstattung mit den wesentlichen E, S und G Indikatoren an. Was sagt das Unternehmen über sich selbst? Dann gleichen wir das in diesem selben Level sozusagen ab mit der Medienberichterstattung und was die NGOs dazu sagen zu diesem Unternehmen. Da holen wir uns über einen Partner aus der Schweiz, RepRisk, die Daten, die Rohdaten, bauen sie ein. Und am Schluss, das ist wichtig, weil das haben wir sozusagen gemeinsam mit dem WWF und dem Umweltbundesamt entwickelt hier in Österreich, sehen wir uns an, welche positiven und negativen Impacts haben die Produkte, die erzeugt werden. Also wir haben sozusagen Sektor-Level, Unternehmens-Level, Produkt-Level. Das ist deswegen wichtig, weil wir hier sozusagen eine Bewertung haben am Schluss, wie der Beitrag für eine nachhaltige Gesellschaft der nächsten 30 bis 50 Jahre ist. Also wirklich der Blick vorwärts, ja. Welche Technologie ist es aus heutiger Sicht natürlich, die den Klimawandel einbremst, Biodiversitätssterben eindämmt, soziale Missstände hilft zu bekämpfen. Also all das ist sozusagen auch nochmal im letzten Level. Ja.
Das heißt, ihr damit natürlich nicht alleine auf dem Markt, ganz im Gegenteil. Es gibt ja schon sehr große ESG-Datenprovider. MSCI stellt ESG-Daten zur Verfügung und ISS zum Beispiel auch. Ja. Warum macht ihr denn da jetzt noch eure eigenen Analysen, wo es die schon gibt und vor allen Dingen, wo unterscheidet ihr euch denn zu denen?
Ja. Du kennst ja diese Analogie, frag 5 Ärzte, bekommst du irgendwie 5 oder sogar 10 Meinungen, ja. Ja. Also 5 verschiedene Meinungen. So ist es leider auch in der Ratingbranche. Das ist bekannt, das wurde auch in Studien immer wieder sozusagen dargestellt, gerade vor kurzem mit der ETH Zürich, wo auch unsere Daten herangezogen wurden. Es gibt da leider eine große Diskrepanz, weil natürlich jeder seine eigenen Gewichtungen hat, seine eigenen Ansprüche, seinen eigenen Stil, Philosophie, alles Mögliche, ja, was hier eine Rolle spielt. Und bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich nur sagen, deswegen finde ich grundsätzlich es so wichtig, dass die EU-Taxonomie jetzt kommt und sozusagen da ein gewisses Level schafft. Ja, es ist, da darf nicht nur sein, dass es so große Diskrepanzen gibt aus meiner Sicht. Ja. Das mal dazu. Wie wir angefangen haben, den Multi-Stakeholder-Prozess zu starten, das war 2009, 2010, also damals noch beim WWF, haben wir uns angesehen, was gibt es für Ratings. Damals hieß ISS, ESG noch Ökom und MSCI, ESG gab es in der Form, glaube ich, gerade erst oder noch gar nicht. Also das heißt, Analytics gab es schon. Ja, auf jeden Fall. Aber viele haben sich inzwischen konsolidiert, sich gegenseitig gekauft, und so, wie halt das so ist im Markt. Wir haben gesehen, dass es damals, jetzt gibt es mittlerweile schon ein bisschen mehr diesen Ansatz, aber damals noch viel zu wenig die Sektor-Impacts und die Produkt-Impacts quasi eine Rolle gespielt haben. Und es war ein großer, auch heute noch, ein großer Fokus auf ein sogenanntes Best-in-Class-System. Da gab es dann solche, gibt es immer noch, solche Dinge wie, wer ist sozusagen der nachhaltigste Öl- und Gas-Titel, ja? Und das hat uns damals echt nicht gefallen. Ich finde es immer noch kritisch, weil wir sagen sozusagen das Barrel Oil bei Total oder bei BP, ich meine, verursacht dieselben Emissionen. Ja. Das heißt, das ist aus unserer Sicht die falsche Diskussion. Und irreleitend. Ja. Insofern waren wir ein großer Kritiker dieses reinen Best-in-Class-Ansatzes. Es haben zwar ein paar dieser Anbieter nach und nach begonnen, Sektor und Wesentlichkeit mehr zu gewichten, aber nie, aus unserer Sicht immer noch zu wenig. Ja? Deswegen haben wir gesagt, okay, schon blöd, dass man natürlich jetzt das Rad neu erfinden muss, ja? Aber es sahen damals keine Alternative. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach ein Modell bauen, das den Ansprüchen des WWF damals Genüge trägt und mittlerweile eben uns als Founder-Team und als Team, als ESG Plus. Wir haben es auch weiterentwickelt 2016. Da kam eben dieses dritte Produktlevel dazu, weil wir gesagt haben, es ist noch immer nicht differenziert genug. Und ganz simpel, der Output ist ein anderer. Also bei uns gibt es kein einziges Öl- und Gasunternehmen derzeit, weil ich glaube, die besten sind weit unter 5% in Erneuerbare investiert in ihren sozusagen Portfolien. Also ich glaube, 98% Öl und Gas im Kerngeschäft war mein Letztstand. Vielleicht ist es mittlerweile 95 oder 97%. Sie sind weit entfernt von einer Transition. Ja. Insofern sind die alle unter 40, deutlich unter 40 und bei uns im Score im nicht nachhaltigen Bereich. Schon seit es ESG Plus gibt und das wird auch so lange so bleiben müssen, bis die wirklich anfangen, sich zu bewegen. Und das findest du sonst bei keinem, Mike. Also bei allen anderen gibt es da Triple B, Double A, was auch immer. Ja. Also.
Okay, also ihr habt keine extra Würste für Schmuddelbranchen, das finde ich schon mal gut. Kann man allgemein sagen, dass ihr die strengsten am Markt seid?
Mir wurde noch nicht das Gegenteil bewiesen. Ich habe kein Problem damit, wenn irgendwer kommt und sagt, schaut euch das Modell im Vergleich an, es ist noch strenger oder genauso streng, aber bis jetzt, bis mir das Gegenteil bewiesen wurde, würde ich das so behaupten, ja.
Wie nachhaltig oder auch nicht ist der Nestle bei euch?
Also gutes Beispiel, weil zum Beispiel Nestle und ganz, ganz viele Clean West User und innen kamen genau aus dem Grund auf unsere Plattform, weil sie gesagt haben, ich gehe zu meinem Bankberater oder meiner Bankberaterin und sage, ich möchte einen nachhaltigen Fonds. Dann bekomme ich so einen Fonds vorgeschlagen, wo in der Top-10-Liste nicht nur irgendwelche Öl- und Gasfirmen vielleicht sind, nicht bei allen Produkten ist es so, aber oft, sondern eben auch Nestlé. Und das widerspricht meinem Verständnis von Nachhaltigkeit, also von der Person. Nestlé hat ein mieses Rating bei uns. Meines Wissens schlägt es bei diversen Kriterien aus, nicht nur sozusagen bei den ganzen Incident-Based-Kriterien zum Beispiel. Ich meine, in der Berichterstattung sind sie top. Ja, das darf man jetzt natürlich nicht unter den, das muss man schon sagen. Aber wenn man es abgleicht mit der Fremdmeinung, dann gibt es da von Artenschutzverletzungen, Schutz indigener Rechte, also von bis nicht nur in einem Kriterium negativ, sondern gleich in, ich glaube, drei Climate-Kriterien, wo sie rot ausschlagen. Also wirklich absolut nicht nachhaltig, ja, aus unserer Sicht. Ich meine, ist auch ein großer Konzern. Ja. Sie haben auch, ich glaube, es war Nestlé, versucht, irgendwie den Ball zurückzuspielen und zu sagen, na, wie würdest du jetzt quasi reagieren an unserer Stelle? Sorry, Nestlé, aber das ist nicht, ich meine, es ist eine nette Kampagne, aber es ist nicht unser Problem. Ja, es ist komplex und ja, ihr seid ein Riesenkonzern, aber es ist eure Aufgabe, die Antworten da zu finden. Es ist gut, dass ihr Transparenz schafft damit man versteht, wo eure sozusagen Edge Points und Probleme sind, aber das müsst ihr schon selber lösen. Ne?
Das ist halt auch der Punkt, warum ich so nicht so der Fan von ESG-Daten und vor allem so ein Best-in-Class-Ansatz bisher war. Und ich habe gestern war ich auf Instagram unterwegs und habe wieder eine Greenpeace-Kampagne gesehen, in der dann Coca-Cola, PepsiCo und Nestle als die größten Plastikverschmutzer auf dem Planeten entlarvt worden sind. Ja, und dann guckt man sich halt das MSCI-Rating an und das sind alles AA-Konzerne, also die zweitbeste Wertung. Und für mich gehört es einfach dazu, wenn man ein großer Konzern ist, gerade dann erwächst ja da auch irgendwie eine große soziale und ökologische Verantwortung da heraus. Das ist meine Meinung.
Absolut, du sprichst mir aus der Seele, also ich kann das persönlich genau und auch als ESG Plus Geschäftsführer einfach nur unterschreiben. Ja. Sehe ich eins zu eins genauso. Und die Daten, es sind ja datenbasierte Dinge, die wir verarbeiten. Wir bekommen diese ganzen Vorfälle als Rohdaten in unsere Datenbank reingespült, sozusagen. Gespült sage ich deswegen, weil es so viele sind teilweise. Und wir selektieren dann zwar, wir validieren die Quellen, schauen, checken, machen Quality Checks, weil das ja teilweise AI-mäßig auch generiert wird und müssen da auch nochmal drüber schauen, ist es systemisch, gibt es da Doppelzählungen, also das wird schon noch sozusagen Quality gecheckt, aber im Großen und Ganzen spricht das eine ganz klare, faktisch unterlegte Sprache. Ja? Also die, Gott sei Dank funktionieren die Medien so gut in den meisten Ländern und Gott sei Dank sind die NGOs dran, teilweise unter wahrscheinlich auch Lebensgefahr in manchen Ländern, um Dinge aufzudecken. Und wir sind hier gewissermaßen verpflichtet, das ans Licht zu bringen und das auch sozusagen in einer einfach verdaubaren Weise für die User und innen sozusagen nutzbar zu machen. Das wäre der CleanVest-Anspruch, genau.
Also wenn ihr jetzt den Markt erobert, dann haben wir bald mal richtig gute ESG-Fonds, ja?
Ja, so die Hoffnung, viele Fondsbetreiber, die mit uns sozusagen die Fonds auflegen, wie gesagt, ist dann nicht so einfach, weil man kann dann nicht so stark diversifizieren bei uns, weil es mehr sozusagen negative Ratings gibt als halt bei anderen. Aber die meisten oder alle eigentlich, die ich bis jetzt gesprochen habe, haben dann doch die Skills offensichtlich als Fondsmanager, dass sie den Markt zumindest gleich auf sind, vielleicht wenn nicht teilweise aber auch stark outperformen, aber zumindest gleich auf sind und sagen dann, okay, jetzt haben wir zwar mehr Einschnitte als woanders, aber wir haben es trotzdem geschafft, all along sozusagen, also jetzt nicht vielleicht im Quartalsdenken, aber so über mehrere Jahre, sind die super happy, auch finanziell. Also da gibt es überhaupt keine Widersprüche. Ja? Und die können das natürlich dann auch anders vermarkten, ist auch okay, finde ich, ja. Oder mit Partnern von uns wie dem WWF dann sagen, okay, das sind die strengeren Kriterien, die wir an den Tag legen, finde ich auch legitim. Das ist schon ein USP auch dann für diese Kunden, die sich trauen, mit uns sozusagen Kooperationen einzugehen. Ja.
Cool, hoffentlich setzt euch durch.
Danke. Man wird sehen, ja.
Klasse, dass du noch dabei bist. Ich hoffe, dass du unser Gespräch genauso spannend fandest wie ich. Amont hat noch ein zweites Projekt, die Fondsplattform cleanvest.org, auf der du die Nachhaltigkeit von Investmentfonds überprüfen kannst. Darüber sprechen wir im zweiten Teil. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis bald.